Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse und Medien bei der WTG und Moderator dieses Podcasts. Der Handel mit Wildtieren zählt zu den größten illegalen Geschäften weltweit. Millionen Tiere sind davon betroffen und Indonesien ist ein Dreh- und Angelpunkt dieses Handels. Es gibt im Land unzählige Tiere auf Märkten, die dort für wenig Geld zu kaufen sind, eng eingepfercht, traumatisiert und verletzt. Besonders der Handel mit verschiedenen Affenspezies floriert in Indonesien. Wir wollen in dieser Folge tiefer einsteigen in dieses Thema. Mit meiner Gesprächspartnerin Christine Rattel, Projektmanagerin Wildtiere bei der WTG. Tine, so nennen wir sie bei der WTG, hat fast 7 Jahre in Indonesien gelebt und im Wildtierschutz gearbeitet. Diese Erfahrung bringt sie nun in ein WTG-Projekt ein, das sich auf die Spur der WildtierhändlerInnen in Indonesien begibt. Wie diese gefährliche Arbeit abläuft, welche Tiere wir schon retten konnten und welche Erfahrungen Tine selbst in Indonesien im Einsatz gegen den Wildtierhandel gemacht hat, all das ist nun Thema des folgenden Gesprächs.
Hallo Tine, schön, dass du dabei bist.
Hallo Christoph.
Ich würde gerne einsteigen in unser Gespräch mit einem Zitat von František Sibirský. Das ist der Leiter unserer Partnerorganisation in Indonesien. Und der hat uns unser gemeinsames Projekt in wenigen Worten einmal zusammengefasst. Ich will das mal kurz einspielen.
So that's kind of a rough project we do, but it's very important for protecting the wildlife and it's really connected to welfare issues because of course these traffickers don't care about the welfare at all.
Ja, hier sind, denke ich, schon einige Stichworte drin, die für unser Gespräch auch spannend werden. Er sagt ja, dass es ein hartes und schweres Projekt ist. Im Kontext des illegalen Wildtierhandels ist das natürlich erwartbar. Es geht um den Schutz der Wildtiere, auch ganz speziell um das Thema Tierwohl. Und da sagt er ja auch, dass dieses Thema den TierhändlerInnen recht egal ist und deshalb das natürlich auch ein besonderer Fokus des Projekts ist. František ist Leiter des Rechercheteams vor Ort und hat uns gerade erst vor wenigen Tagen Neuigkeiten aus dem Einsatz berichtet und darunter war auch eine sehr interessante Tierrettung. Kannst du uns darüber Näheres berichten?
Ja, also Ende Januar gab es einen Hinweis aus der lokalen Bevölkerung in einem Dorf im Norden von Sumatra, dass ein Plumblori-Weibchen dort illegal gehalten wurde.
Da will ich kurz nachfragen. Plumblori, kannst du uns das kurz erklären? Was ist ein Plumblori?
Ja, also ein Plumblori ist ein kleiner nachtaktiver Primat. Also das ist, die gehören zu den Feuchtnasenaffen. Und die haben dadurch, dass sie nachtaktiv sind, haben die ganz große Kulleraugen. Und das macht sie für viele Leute eben sehr attraktiv als Haustiere.
Okay.
Genau.
Und was passierte mit dem Plumblori?
Genau, also das Team ist dann in das Dorf gereist und zusammen mit den Behörden und das Tier wurde dann konfisziert. Es hat sich rausgestellt, dass das der Plumblori eben erst kurz vorher gewildert wurde und also die hat natürlich dann die ganzen tiermedizinischen Checks bekommen und wurde dann auch noch einen Monat von unserem Team vor Ort beobachtet, um zu schauen, dass sie sich von dem Stress erholt, weil Plumbloris sind einfach sehr, sehr stressanfällig und dadurch muss man da schon drauf achten. Also das ist eine der Tierarten, die selbst an zu viel Stress sterben kann und dann, als alles wieder gut war, konnte sie wieder ausgewildert werden.
Okay, das ist ja sozusagen das ideale Ergebnis, die Wiederauswilderung als Ziel, wenn wir eben Wildtiere konfiszieren. Lass uns noch mal näher auf die Arbeit von František und seinem Team blicken. Ich habe noch mal ein kurzes Zitat von ihm, wo er die Arbeitsweise im Projekt beschreibt.
We established the team of the wildlife crime investigators who are in the field investigating these people who are trafficking animals, and the goal is to catch these traffickers during the business they do and put them in the jail.
Ja, František erzählt hier, dass er ein Recherche- und Investigativteam gegründet hat, mit dem Ziel, den Wildtierhändlerinnen nachzuspüren und diese eben auf frischer Tat zu ertappen, um mit dieser Beweislast dann eine Verurteilung zu erwirken. Das ist jetzt mal ganz kurz zusammengefasst die Arbeitsweise des Teams vor Ort. Und damit sind wir ja schon seit 2023 aktiv. Was ist denn da bisher gelungen?
Ja, also der Einsatz von dem Team hat bisher zur Beschlagnahmung von über 1400 Wildtieren geführt. Über 1300 davon waren Schildkröten. Und in dem Fall kam es zur Verhaftung auch von zwei Wildtierhändlern. Der erste Täter wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von ungefähr 120 Euro verurteilt und der zweite Täter zu 8 Monaten und circa 600 Euro. Und was man dazu wissen muss, ist, dass die Höhe der Strafen sich hierbei nicht nach der Anzahl der Tiere, sondern nach deren Marktwert richtet. Also wenn man zum Beispiel 500 Schildkröten hat und die für 1 Euro verkauft per Stück, dann wäre der Marktwert eben 500 Euro. Wenn man dagegen aber dann eine Schildkröte, die 1000 Euro wert ist, verkauft, würde man bei dieser einen Schildkröte eine höhere Strafe bekommen.
Und da gab es jetzt ja auch tatsächlich Gefängnisstrafen. Ist das normal, dass es dann gleich so strenge Strafen gibt?
Also das kommt wirklich darauf an, vor allem von wem die Tiere beschlagnahmt wurden. Also in dem Fall, wenn jemand mit mehreren hunderten Tieren aufgegriffen wird, dann kann man natürlich schon stark annehmen, dass hier mit diesen Tieren gehandelt wurde. Also mit der Absicht, einen kommerziellen Gewinn aus den Tieren zu erzielen. Bei Einzeltieren ist das aber weitaus schwieriger. Also insofern bei diesen Schildkröten, wie gesagt, war es sehr offensichtlich. Bei den meisten Säugetierarten, die beschlagnahmt wurden, wurden diese tatsächlich aber von, in Anführungsstrichen, deren Besitzern oder Besitzerinnen beschlagnahmt. Und dort ist es normalerweise dann so, dass sie Beschlagnahmebescheide bekommen und auch eine Verwarnung wegen illegalen Besitzes eines geschützten Wildtieres. Und erst wenn sie dann gegen diese Auflage verstoßen, drohen ihnen Gefängnisstrafen.
Die Arbeit ist ja investigativ, das haben wir schon erwähnt, geschieht also zum größten Teil eben im Verborgenen. Deshalb können wir jetzt nicht jedes kleine Detail der Arbeit erzählen, die vor Ort geleistet wird. Aber wie die Einsätze grundsätzlich ablaufen, da kannst du sicherlich uns auch einen Einblick geben.
Ja, also mit dem Wildtierhandel ist es so, dass er sehr facettenreich ist. Also ich gebe hier jetzt nur mal ein Beispiel, wie das Team in Indonesien Beweise sammelt. Also als erstes versucht man, die Akteure zu identifizieren. Und das Team verbringt einfach viel Zeit damit, auf Social Media Plattform Gruppen von sogenannten Wildtierliebhaberinnen, die sich größtenteils dadurch auszeichnen, dass sie selber Wildtiere halten und damit angeben wollen und sich da zu integrieren. Und es halten sich auf diesen Gruppen, in diesen Gruppen eben auch immer viele Verkäufer und Händlerinnen auf. Und das sind natürlich ihre potenziellen Kunden dort. Also die ganzen Mitglieder. Die Ermittler gehen dann eben oft durch Hunderte von Posts und Kommentaren, um Informationen zu sammeln. Das ist aber natürlich sehr zeitintensiv und das kann auch mehrere Monate dauern. Wenn das je professioneller das organisiert ist, das Netzwerk, kann das auch wirklich Jahre gehen. Und bis dann wirklich genügend Beweise gesammelt werden, um eine Verurteilung erwirken zu können. Das wird dann aber eigentlich auch immer in Absprache mit den lokalen Behörden entschieden.
Das heißt, wenn das Team sozusagen ausrückt und einen Fall hat, dann sind dann auch immer Behörden mit dabei.
Ja, also es ist so, dass alle Nicht-Regierungsorganisationen haben nicht die Befugnis, irgendwelche solche Aktionen selber, Verhaftungen oder Beschlagnahmungen durchzuführen. Also das heißt, sie müssen immer die Behörden dabei haben. Also oft ist es auch nur die Behörde und die Organisation ist praktisch im Hintergrund und hält sich bedeckt, auch einfach aus Sicherheitsgründen. Genau. Und die lokalen Behörden haben aber oft selber gar nicht die Kapazitäten, um diese ganzen Informationen über die Netzwerke zu sammeln. Und wenn die aber dann zustimmen, dass die vom Team gelieferten Beweise ausreichend sind, schreiten die dann zur Tat, beschlagnahmen die Tiere, nehmen die Täter und Täterinnen fest und im Idealfall kommt es dann zur Verurteilung. Also Ziel ist eigentlich, durch eine konsequente Strafverfolgung andere Wildtierhändler und Händlerinnen abzuschrecken und damit den Wildtierhandel an der Wurzel zu bekämpfen.
Ja, ja. Und das ist dann sozusagen die Seite der Verantwortlichen. Wenn wir dann nochmal schauen, was du eben berichtet, mehr als 1400 Tiere konfisziert in dem Zeitraum seit 2023. Was wird aus denen?
Also die Behörden beschlagnahmen die Tiere und übergeben die dann in unserem Fall an das Team. Also in dem Fall von dem Plumplori war es ja so, dass dieser nach kurzer Zeit wieder ausgewildert werden konnte, weil sie halt physisch in einer guten Form war. Aber es gibt natürlich auch Tiere, die Verletzungen davon getragen haben. Gerade bei Plumploris muss man auch wissen, das ist sehr, sehr grausam, wenn die den Markt in Jakarta oder so erreichen, wird den sehr oft beim Verkauf oder kurz davor werden denen die Zähne rausgebrochen.
Ja.
Und das führt eben zu sehr starken Infektionen und die Tiere können deswegen meistens halt auch erstmal nicht mehr essen. Und dann stehen sie oft auch noch zusätzlich in der direkten Sonne und der ganze Stress. Also das ist der Grund, warum die allermeisten Plumploris, die in dem Handel erstmal involviert sind, sterben. Also man geht von einer Rate bis zu 80% aus. Und deswegen ist das auch so wichtig, am besten zu den Händlern zu kommen, bevor diese auf den Markt gehen.
Verstehe, ja. Es gibt ja auch Beispiele größerer Säugetiere, die gerettet werden, Primaten, also Gibbons beispielsweise. Da brauchst du ja dann auch entsprechende Kapazitäten, auch Gehege, ne, wo die dann eben untergebracht werden können für die Zeit ihrer Rehabilitation.
Genau, also die Tiere, die nicht mehr allein überlebensfähig sind, werden dann in Schutzzentren untergebracht, welche dann ihren artspezifischen Bedürfnissen nachkommen können. Also wie gesagt, wir hatten ja auch, seitdem wir mit dem Team in Indonesien zusammenarbeiten, 7 Siamangs, die beschlagnahmt wurden.
Das sind Gibbons, ne?
Genau. Also Siamangs sind aus der Familie der Gibbons und das ist der größte und lauteste Vertreter von den Gibbons. Genau. Und die kamen alle in ein Schutzzentrum im Süden Sumatras.
Okay, verstehe. Was du uns hier schilderst, das kennst du ja auch aus eigener Anschauung aus Indonesien. Du hast ja fast 7 Jahre als Projektmanagerin gearbeitet im Tier- und Artenschutz.
Genau.
Und deshalb auch mal die Frage zum Land allgemein. Warum ist eigentlich Indonesien solch ein Hotspot für den illegalen Wildtierhandel?
Also Indonesien ist ja so ein sogenanntes Megadiversitätsland. Das beheimatet ungefähr 12% aller weltweit bekannten Säugetierarten und 17% aller Vögelarten. Dadurch ist es halt natürlich sehr attraktiv für die Wilderei. Dazu kommt auch noch die geografische Beschaffenheit des Landes. Indonesien besteht ja aus über 17.000 Inseln und das macht eine effektive Überwachung oder Kontrolle der Küstenlinie im Grunde so gut wie unmöglich. Also es gibt unzählig viele kleine Häfen und versteckte Buchten und das sind im Grunde die idealen Bedingungen, um unentdeckt operieren zu können.
Und wie sieht es da mit den Gesetzen im Land aus? Wie können die diesen Handel in irgendeiner Form einhegen?
Also die Tierschutzgesetze bieten leider Schlupflöcher. Das ist ja, das kennt man von hier ja auch. Die Leute, die da irgendwelche Lücken finden wollen, finden die sehr oft auch. Und die leider ist es halt auch noch so, dass die Höhe der Strafen viele nicht abschreckt. Also man muss aber auch dazu sagen, dass Indonesien nicht nur Tiere exportiert, sondern auch importiert und sehr viele auch im Transit durch Indonesien durchgehen. Also die Strafverfolgung ist einfach im Moment noch unzureichend und das liegt zum Teil daran, dass die Behörden einfach überfordert sind, weil das einfach ein Ausmaß ist, das ist einfach sehr schwierig auch irgendwie zu kontrollieren. Es kommen, aber es gibt auch Fälle von Korruption.
Hm, okay.
Ja.
Also sehr viel Handel mit Wildtieren im Land. Das bedeutet, mit Sicherheit ist dir doch einiges während deiner Zeit in Indonesien persönlich begegnet. Was kannst du uns darüber berichten?
Also der illegale, aber auch der legale Handel mit Tieren aller Art, ob Haustiere oder Wildtiere, floriert in Indonesien. Man sieht das vor allem an den zahlreichen Vogelmärkten auf Java. Also die heißen Vogelmärkte, weil die meisten Tiere dort eben Vögel sind. Man kann aber so ziemlich jedes Tier dort finden. Also zum Beispiel Kramuka ist einer der größten Vogelmärkte in Jakarta und das ist der größte Wildtiermarkt in ganz Südostasien. Also Vögel, aber auch geschützte Arten an sich, die sind halt sehr oft ein Statussymbol. Wie wir gerade schon genannt haben, die Siamangs oder Orang-Utans oder Tiger. Manche Leute, die halten das sozusagen anstatt von einem Ferrari oder den haben sie vielleicht auch, der ist aber in Indonesien halt nicht wirklich praktisch zu fahren, haben sie dann eben einen Tiger im Garten und geben damit an und posten das dann auch oft auf Social Media. Und ich habe dort bei einer Tierschutzorganisation gearbeitet, die das weltweit größte Schutzzentrum für Plumploris hat. Das ist im Westen von Java. Dort werden auch Makaken aufgenommen. Die sind aber nicht gesetzlich geschützt und um die kümmert sich eigentlich und interessiert sich eigentlich niemand. Die Organisation hat auch noch ein zweites Zentrum im Westen von Borneo für Orang-Utans. Und viele von diesen Orang-Utans und die allermeisten von den Plumploris kamen ursprünglich aus dem illegalen Wildtierhandel und wurden dann nach ihrer Beschlagnahmung zu diesen Zentren gebracht. Ja, dort habe ich dann mit über 300 Indonesiern gearbeitet, diese Tiere zu rehabilitieren und dann wieder in sichere Lebensräume zu entlassen. Wie wir es vorhin auch schon mal erwähnt haben, dass es halt leider Gottes aber so ist, vor allem weil es eben Plumploris sind und sehr viele von denen wirklich gefoltert wurden, indem man ihnen auf brutalste Weise die Zähne rausgebrochen hat, viele von den Tieren haben einfach langfristige Schäden und wären nicht überlebensfähig mehr in der Natur und die bleiben dann eben für den Rest ihres Lebens im Zentrum.
Ja, da gibt es also eine Menge Überschneidungen zu unserem aktuellen Projekt in Indonesien. Ich würde dich bitten, das vielleicht noch mal so ein bisschen zu sortieren. Also um welche Tiere geht es im Wildtierhandel? Das hatten wir ja schon zum Teil gehört. Aber auch noch mal vielleicht zu unterteilen die verschiedenen Gründe, warum diese Tiere überhaupt gewildert werden.
Ja, also die meisten der Wildtiere sind zur Haustierhaltung gedacht. Also gerade bei dieser großen Zahl an konfiszierten Schildkröten, aber auch, wie gesagt, verschiedene Affenarten werden normalerweise angeboten, weil Leute die, wie gesagt, als Haustiere und als Statussymbole eben halten möchten. Manchmal ist es aber auch so, dass auch nur Teile bzw. Produkte, die aus den Wildtieren gewonnen wurden, konfisziert werden, wie zum Beispiel die Schuppen der Schuppentiere, die in ganz vielen Dingen, also traditioneller Medizin, aber auch Dingen wie Räucherstäbchen Anwendung finden und dafür verwendet werden. Es gibt auch Dinge wie Aberglauben. Bei Plumpluris ist es zum Beispiel so, dass auf Borneo geglaubt wird, dass man aus Plumpluris eine Tinktur herstellen kann, die so ein Liebesserum ist. Also wenn man das dann jemandem verabreicht, würde der sich in einen verlieben. Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe, warum Leute mit Tieren oder deren Produkten oder Teilen handeln.
Okay. Hm. Du hast ja eben die Makaken kurz erwähnt. Wie sieht es mit denen aus? Das ist ja, ja auch eine Primatenart, über deren Schicksal wir als WTG in den letzten Monaten auch immer wieder mal berichtet haben. Da ging es ja vor allem um deren Ausbeutung für Social Media Inhalt.
Mhm. Genau, also bei Makaken ist es so, also die zu verkleiden und zu schminken oder auch innerhalb von Indonesien sieht man das leider sehr oft, dass die mit grausamen Trainingsmethoden zum Tanzen oder Fahrradfahren gezwungen werden. Und das ist eine relativ alte Praxis. In den letzten Jahren ist es aber auch so gewesen, dass zudem noch Foltervideos aufgetaucht sind, die oft im Auftrag von Menschen aus westlichen Ländern entstehen und über soziale Medien verbreitet werden und den Tätern und Täterinnen eine lukrative Einnahmequelle bieten.
Ja, das ist ein wirklich grausames Geschäft. Da werden wir auch in den Shownotes nochmal unseren Bericht im Rahmen des SMAC-Bündnisses verlinken, wo diese Realitäten ja sehr schonungslos dargestellt werden. Ich würde abschließend gerne nochmal mit dir sprechen, wie es jetzt weitergeht mit unserem Projekt. Ja, welche Entwicklungen sind zu erwarten? Was ist in den nächsten Monaten geplant?
Also wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, dauert das Sammeln von ausreichenden Beweisen ja relativ lange. Also im Moment ist das Team auch am Ermitteln und hat schon ein paar Leute identifizieren können, von denen sie aber weitere Beweise einfach noch sammeln, bevor dann die Behörden eingreifen können. Und ja, also aufgrund, was sie dann eben finden, können sie dann auch weitere Sachen, Maßnahmen planen, wie zum Beispiel die Kontaktaufnahme. Man braucht eben immer Dinge wie Social Media Posts oder auch Chatverläufe, um für die Behörden genügend Beweise zu haben.
Okay. Ja, das klingt wie im Krimi sehr spannend und auch vielversprechend. Und ja, wir wissen von einigen sehr interessanten Spuren, die da gerade verfolgt werden und werden dann natürlich auch weiter berichten. Da sei an dieser Stelle einmal unser monatlicher Newsletter, die Tierschutznews, genannt, wo wir natürlich auch immer aktuelle Fälle vorstellen, über Rettungen berichten und wo wir auch den Link zum Abonnement in den Shownotes hinterlegen werden. Das waren sehr, sehr spannende Eindrücke aus der Projektarbeit, aus deiner persönlichen Erfahrung in Indonesien, die uns, denke ich, den Wildtierhandel in seinen verschiedenen Formen und mit den ganzen Hintergründen nochmal sehr viel näher gebracht haben. Vielen Dank, Tine, dass du die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Soweit also mein Gespräch mit Tine Rattel, Projektmanagerin Wildtiere bei der WTG. Dass wir die schwierige, aber wie wir gerade gehört haben, so wichtige Arbeit von František und seinem Team unterstützen können, ist allein den Spenden von tierlieben Menschen zu verdanken. Wenn Sie und Ihr den Einsatz unterstützen möchtet, der Link zu unserer Spendenwebsite lautet www.welttierschutz.org/wildtierhandel-indonesien. Und allen, die für diese Arbeit bereits gespendet haben, von Herzen vielen Dank. Ich möchte abschließend noch auf weitere Projekte und Aktivitäten der WTG hinweisen, die sich gegen den Wildtierhandel richten. Eines dieser Projekte findet ebenso in Indonesien statt, und zwar zum Schutz der Sumatra-Elefanten. Wir verhindern dort unter anderem, dass freilebende Elefanten der Wilderei zum Opfer fallen, schützen aber auch viele weitere Tiere in einem Nationalpark im Süden Sumatras, zum Beispiel in dem Fallen aufgespürt und beseitigt werden. Und auch in Vietnam sind wir tätig, bereits seit mehr als 10 Jahren mit der Organisation Save Vietnam's Wildlife. Die Rettung und Wiederauswilderung von Wildtieren steht dort im Fokus, beispielsweise von Schuppentieren. Das ist eine ganz faszinierende Arbeit, die auch Pioniercharakter hat. Zu diesen Projekten gibt es jeweils auch schon eigene Tierweltenfolgen, die wir in den Shownotes verlinken. Und damit sind wir bereits am Ende dieser Folge über den Wildtierhandel in Indonesien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/tierwelten.